Rassistische Beleidigung gegen Osnabrücks Aaron Opoku beim Drittligaspiel zwischen Duisburg und Osnabrück. Wer lässt eigentlich solche Idioten ins Stadion? Also ich kann es komplett nachvollziehen, dass der Spieler völlig fertig war.
Ein No-Go war das, so hat sich der MSV für den Vorfall entschuldigt. Also der Rassist wurde aus dem Stadion entfernt, immerhin etwas. Stark war auch die Reaktion auf dem Rasen. Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach das Spiel. Die richtigen Fans skandierten Nazis raus. Und sehr, sehr gut, die Stadionregie spielte Schrei nach Liebe von den Ärzten ein. Und am Ende wurde die Partie dann auch nicht wieder angepfiffen, weil sich Osnabrück einfach auch nicht in der Lage sah, weiterzuspielen. Die waren einfach alle ziemlich geschockt.
Völlig verständlich. Und damit wurde erstmals im deutschen Profifußball der Drei-Stufen-Plan, der in Fällen von Rassismus und Diskriminierung ja angewendet werden soll, auch mal angewendet. Ja. Und das Spiel am Ende dann auch abgebrochen. Ich finde völlig zu Recht Null-Toleranz gegen den Rassisten.
Ja, den Drei-Stufen-Plan kenne ich sehr, sehr gut, müssen wir als Stadionsprecher immer mit uns führen, weil es ja immer mal sein könnte, obwohl ich da natürlich mit der Nationalmannschaft, wenn es vielleicht nicht gerade gegen Ungarn geht oder sowas, dann eher doch auf der Sonnenseite bin. Es kommt dann eher selten vor. Aber das ist das Handwerk, das wir zum Glück nie zu erleben haben. Bei der Europameisterschaft war ich kurz davor, als die Ungarn eben, wir erinnern uns alle, als die Ungarn Plakate im Fanblock gehalten haben, aber dass es da mal umgesetzt wurde, tatsächlich dann auch abgebrochen wurde, da gibt's von mir Applaus und einen schönen guten Morgen. Zu Stand jetzt, zu dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Und ja, ich bin auch dabei, Andreas Wurm, aber der eigentliche, also der Star des Podcastes ist...
Ach, ich? Ach, das ist aber zu viel des Lobes. Ach Gott, das war ja nicht abgesprochen. Ich dachte nicht, dass du
mich
jetzt
eben
dran. Ich dachte, wer kommt denn jetzt noch? Ich guck hier zur Tür und es kommt gar keiner. Ach so, du meinst, vielen Dank für die letzte Sendung des Jahres. Hast du dir aber wirklich was Nettes
überlegt? Ich dachte, ich bringe dich schon mal mit diesen positiven Vibes in die letzte Sendung des Jahres und damit auch in einen guten Rutsch fürs neue Jahr sozusagen.
Jetzt habe ich Weihnachtsstimmung.
Die besten
Endlich.
Wünsche.
Endlich, jetzt habe ich Weihnachtsstimmung. Nach so viel Liebe hier Jingle in der Sendung. Da können wir dann ja auch
Zeit,
guten Gewissens hier in die Weihnachtspause gehen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen was machen hier, so ungefähr 20 Minuten. Andreas, was machen wir denn heute? Außer uns gegenseitig loben.
Geschenke legen wir nicht unter den Baum, zumindest nicht in Nordrhein-Westfalen. Wir schauen auf die Lage bei Borussia Dortmund nach dem 17. Spieltag. Wir ziehen ein Fazit der Hinrunde und ehren den deutschen Handball-Herbstmeister.
Dazu haben wir noch Top und Flop natürlich für euch und wir denken zurück an das Karriereende von Ivan, dem Schrecklichen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Haaland, Reus, Can, Malen, Brandt, Dahoud. Die standen allesamt bei Borussia Dortmund am Samstag in der Startelf gegen die Hertha.
Ganz ehrlich, eigentlich müssten diese sechs schon alleine ausreichen, um so ein Team wie Hertha, also so ein total verunsichertes Team, eigentlich wegzufiedeln.
Ja, du sagst es eigentlich, aber dem BVB reichten die nicht. Verloren am Ende sogar noch.
Ja, das ist die Quittung, wenn du 1-0 führst und dann plötzlich aufhörst, einfach Fußball zu spielen. Dann baust du auch so einen total verunsicherten Gegner eben wieder auf, holst ihn zurück ins Spiel und ja, am Ende stehst du dann mit leeren Händen da. Und da ist dann auch der Hinweis auf die paar verletzten etatmäßigen Stammspieler ja, eine Begründung, ja, aber nee, eigentlich auch nicht. Und vor allen Dingen ist es keine Entschuldigung.
Ja, sondern wo liegt die Erklärung für die wirklich dürftigen Leistungen der letzten Wochen? Dortmund findet häufig Begleiterscheinungen, ja. Schiedsrichter, Mondphase. Am Samstag war es zum Beispiel auch wieder der Platz, also zumindest ein Teil, war diese Lehmwiese, wie Watzke sagte. Fakt ist, seit der Pleite gegen die Bayern, gegen die man Punkte liegen lassen darf, wurden aber gegen vermeintlich unterlegene Gegner zahlreiche Punkte, wichtige Punkte liegen gelassen.
Ja, es fehlt so ein bisschen an Mentalität, auch wenn die das nicht wahrhaben wollen, aber es wirkt tatsächlich so und es fehlt an Balance innerhalb der Mannschaft. Also wenn Haaland trifft und die anderen mitreißt, dann ist alles gut, aber wenn der auch mal nicht gut performt, wie jetzt gegen Hertha, ja, dann wird's finster und es ist dann auch diese Anfälligkeit in der Defensive, da ist offensichtlich auch völlig egal, wer hinten spielt. In puncto Schnelligkeit haben fast alle BVB-Abwehrspieler Probleme mit der Konkurrenz. Die können da nicht Schritt halten, die hecheln hinterher. Ja, und dann ist da auch noch Trainer Marco Rose, der war ja eigentlich als Hoffnungsträger gekommen, aber dem ist es Stand jetzt einfach noch nicht gelungen, das, was der BVB da auf der Bank hat und das, was es eben gesagt, eingangs beziehungsweise sogar auf dem Platz hat, das ist doch nun wirklich nicht schlecht, aber diese Spieler dann zum ernsthaften Bayern-Rivalen zu formen, also der Titeltraum, ich glaube, der ist jetzt schon mit 9 Punkten Rückstand erstmal ausgeträumt.
Ja, und unterm Strich bedeutet, nächster Angriffsversuch dann im Sommer in der neuen Saison?
Ja, frühestens, denn vorher wird sich der BVB pandemiebedingt natürlich auch in Sachen Transfers wenig leisten können. Und auch im Sommer wahrscheinlich erst dann, wenn sie Haaland abgeben und der dann nochmal ordentlich richtig Kohle bringt.
Stand jetzt aktuell.
Damit sind wir dann auch beim Thema. Hinrunde der Bundesliga ist seit gestern beendet. Zeit für uns mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, kleines Hinrundenfazit zu ziehen.
Ja, Bayern ist mit 9 Punkten Vorsprung auf Dortmund Herbstmeister geworden. In München dürfte es daher wohl eher ein ruhiges, besinnliches, fröhliches Weihnachtsfest werden.
Ja, die sind nicht zu stoppen, die laufen vorne weg. Die sind die Ersten am Weihnachtsbaum oder unterm Weihnachtsbaum. Und Lewandowski, der trifft auch diese Saison wieder, wie er will. Jetzt schon 19 Saisontore. Ja, und die Bayern, leistungsmäßig sind sie wirklich allen enteilt. Also der 10. Titel in Folge, der ist wahrscheinlich schon eingebonkt.
Naja, und so sicher wie der Bayern-Meistertitel ist dann wohl auch der Abstieg von Greuther Fürth, ne? 5 Punkte aus 17 Spielen, damit darf sich eigentlich keiner mehr Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.
Ja, das Bittere dabei ist, dass Fürth ja eigentlich immer ganz gut gespielt hat, immer ganz gute Noten in der Außenwahrnehmung bekommen hat, aber dass es am Ende eben trotzdem nicht für Punkte reicht. Also das ist so ein bisschen wie in der Schule, nach Kräften bemüht, aber tja, über eine 5 kommst du trotzdem nicht raus. Oder wie Thomas Doll früher beim HSV mal sagte, ja, wir haben ja gekämpft. Ja, reicht ja, aber nicht. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, bei Fürth, was willst du von der Truppe auch erwarten? Also die Aufstiegsmannschaft der letzten Saison war stärker besetzt als die jetzige Erstligatruppe.
Naja, und diese Truppe jetzt, für die beginnt in der Winterpause quasi die Abschiedstournee, noch 17 Mal Bundesliga-Fußball genießen, dann geht's wieder runter in die zweite Liga.
Und es müssen einige Clubs aufpassen, dass sie am Ende da nicht mitgehen, also ins Unterhaus. Im Prinzip könnte ja die halbe Liga noch da in den Abstiegskampf reinrutschen. So eng ist das in dieser Saison. Und mit 2 Niederlagen, da können etliche Clubs eben genau dahin abrutschen in die Gefahrenzone. Aber das Gegenteil ist auch möglich natürlich. Mit 2 Siegen können man sich dann schon wieder befreien, also wieder nach oben aufschließen.
Naja, also auch wenn man dann immer sagt, die Bundesliga ist langweilig, weil der Meister ja schon fast zum Herbstmeistertitel feststeht, aber das stimmt ja nicht so. Wenn man mal ein bisschen Fußball interessiert ist und sich die anderen Kicks so anguckt, das ist schon interessant. Könnte ja auch fast sein, dass in dieser Saison die ominöse Zahl von 40 Punkten mal wieder Wirklichkeit wird, um die Klasse zu sichern. In den letzten Jahren waren in der Regel wesentlich weniger Punkte notwendig.
Ja, und weniger Punkte als erwartet gab es eben für Borussia Dortmund. Wir haben eben über die schon gesprochen. Die schieben Frust aktuell an allen Fronten, aber vor allem einer Front, wo es natürlich ganz besonders wehtut, das hatten wir eben auch schon mal angedeutet.
Ja, absolut. Nach dieser verkorksten Hinrunde wird die Chance für den BVB immer kleiner, Erling Haaland weiterhalten zu können. Also aus in der Champions League, ja. Also Meisterschaftszug, wollen wir mal nicht den Tag vor dem Abend loben, aber der Meisterschaftszug scheint ja wohl auch ziemlich abgefahren zu sein. Es bleibt Stand jetzt noch das Trostpflaster Europa League und der DFB-Pokal. Also zufrieden wird Haaland damit aber wohl auch nicht sein, denn der will natürlich alles und viel, viel mehr, als er jetzt hat.
Und zufrieden ist auch beim VfL Wolfsburg keiner. Marc van Bommel sollte ja eigentlich eine Dauerlösung auf dem Trainerposten sein, aber war dann ja das Gegenteil. Er zahlte viel Lehrgeld und wurde ziemlich schnell gefeuert.
Naja, die Wechselposse im Pokal, meine Herren, das Aus am grünen Tisch dann und schließlich die vorzeitige Trennung Ende Oktober nach einer Negativserie von 4 Pleiten in Folge. Oh, 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 kein gutes Zeichen für den aktuellen Trainer. Aber also wer dachte, schlimmer geht's nimmer, der sah sich getäuscht.
Ja, der aktuelle, ne? Florian Kohfeldt, der Nachfolger, der ist mittlerweile schon bei 7 Pflichtspielniederlagen hintereinander angekommen. Und Kohfeldt hat jetzt angekündigt für das neue Jahr, wir werden einen anderen VfL Wolfsburg sehen, da bin ich ganz sicher.
Ja, möglicherweise auch mit einem anderen Trainer, das weiß man nie. Der Schmadtke, der hat da nervöse Finger, wenn es um sein Adressbuch geht. Schlimmer kann's also auch nicht mehr werden. Also jetzt dann wirklich nicht mehr, aber ehrlich, ein Hoffnungsträger sieht auch ein bisschen anders aus als Kofeld, oder?
Ja, der muss aussehen wie Domenico Tedesco. Ja, obwohl, der sah auch nur einen Spieltag so aus wie ein Hoffnungsträger beim 4-1 gegen Gladbach. Danach ging es ja schon relativ schnell wieder bergab. Und dieses 0-2 gegen Abstiegskandidat Bielefeld hat ja den Leipziger dann auch deutlich mal vor Augen geführt, dass die Lage offensichtlich doch verfahrener ist als gedacht. Also Tedesco, der muss da dieses ganze Potenzial, was sicherlich vorhanden ist, was genau wie bei Dortmund vorhanden ist, auch bei Leipzig natürlich da ist, er muss das dauerhaft aus dem Team rauskitzeln. Und 22 Punkte und ein Platz im Mittelfeld, das ist ja jetzt nun nicht der Anspruch, den RB hat.
Ja, Leipzig ist eine der großen Enttäuschungen der Hinrunde, das muss man einfach so sagen. Neben dem BVB, neben Wolfsburg und auch neben Gladbach und seit ein paar Spieltagen dann auch schon wieder Bayer Leverkusen.
Ja, obwohl das mit zunehmender Saisondauer ja eigentlich schon zum guten Ton gehört. Ne? Die patzen ja immer dann, wenn's kälter wird, ist irgendwie genauso wie der Meistertitel für Bayern. Also es ist irgendwo, ist das mit Leverkusen dann vielleicht auch sowas wie, ja, eine Art Ligagesetz.
Top und Flop.
Top des Tages sind einige der deutschen Wintersportasse. Francesco Friedrich zum Beispiel, der bleibt im Bob das ganze Jahr 2021 über ungeschlagen. Kai Geiger feierte mit einem Sieg und Platz 2 bei den Skispringen von Engelberg eine perfekte Generalprobe für die Vierschanzentournee. Und die nordischen Kombinierer, die setzen am Wochenende die deutsche Podestserie fort. Die nächsten Highlights vor einem Olympia, die können auf jeden Fall kommen, da sind die gerüstet.
Flop des Tages ist dagegen das deutsche Biathlon-Team. Über viele Jahre der ganze Stolz im Wintersport, aber jetzt seit ein paar Jahren geht da nicht mehr so richtig viel. Es läuft im Olympia-Winter auch noch nicht richtig. Aktuell drücken eher durchwachsene Leistungen dort aufs Gemüt und dazu gibt es die Sorgen um Dennis Herrmann und Franziska Preuß. Preuß legte einen Treppensturz lahm. Okay, das kann mal passieren. Und Herrmann fühlt sich einfach nicht hundertprozentig stabil und zog für das Verfolgerrennen dann auch zurück.
Stand jetzt aktuell.
Während der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt am Wochenende im Gleichschritt in der Handball-Bundesliga stolperten, eilt der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga sicher und unaufhaltsam seinem ersten Meistertitel seit 2001 entgegen.
Ja, und das ist eine enorme Bilanz, was sie in dieser Saison geholt haben. 15 Spiele, 15 Siege, 30-0 Punkte. Und mit dem jüngsten dieser 15 Siege ist am Wochenende dann beim Bergischen HC auch das erste Etappenziel, also die Herbstmeisterschaft, schon mal eingefahren worden, vorzeitig.
Ja, der erste Verfolger heißt, gut erwartungsgemäß mehr oder weniger, THW Kiel. Und die liegen schon 6 Punkte zurück und haben dazu noch ein Spiel mehr absolviert. Was macht Magdeburg so stark?
Ja, da kommt einiges zusammen. Wir haben das an dieser Stelle schon mal angesprochen. Vor allem eben die Tatsache, dass das Team von Bennett Wiegert mittlerweile wie ein Uhrwerk funktioniert. Da greift wirklich ein Rädchen ins andere. Und wenn sowas passiert, wenn das wirklich so greift, dann kann kein Gegner da viel gegen machen. Das schlägt sich eben auch in den Resultaten nieder. Eben 15 Siege in Folge in der Liga und 27 Mal in Folge wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.
Ja, und der Trainer spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Du hast ihn gerade schon angesprochen, Bennett Wiegert. Wie schafft er das, die Spannung aufrechtzuerhalten?
Mit harter Arbeit und ganz viel Realismus. Also der redet nicht in Superlativen, schwelgt nicht über irgendwelche Siege. Der analysiert auch bei Siegen akribisch, messerscharf, legt dann auch wieder den Finger in die Wunde. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Bayern früher, dieses antizyklische Loben oder antizyklische Kritisieren. Also der weiß, wo er die Spieler packen muss. Und auch bei Siegen werden eben dann auch kleine Fehler rausgenommen, wie jetzt gegen den Bergischen HC zum Beispiel. Da gab es technische Fehler, frei verworfene Bälle und auch Gegentreffer nach Gegenstößen. Hat am Ende zum Sieg gereicht, aber er schafft es eben dann auch, diese Punkte anzusprechen und er schafft es, auf Fehler mit eigenem Coaching zu reagieren, aber eben auch die Spieler dann fürs nächste Mal besser zu rüsten. Also er stellt die Fehler ab, das ist wichtig.
Naja, also das muss man deutlich so sagen. Magdeburg spielt gut, aber sie spielen nicht überragend. Sie machen nur das Beste aus ihren Möglichkeiten und daher gewinnen sie ihre Spiele auch eher knapp. Nur einmal mit mehr als 5 Toren. In 7 Spielen betrug der Vorsprung 3 oder weniger Tore.
Ja, sie sind keine Übermannschaft, aber sie sind da, wenn es nötig ist, vor allem eben auch in der Crunch-Time. Sie halten die Spannung unheimlich hoch, sie halten die Konzentration hoch und sind eben dann in jenen Minuten da, in denen es in der Schlussphase dann einfach ernst wird, wo es um die Wurst geht. Und da sind sie einfach wach. Und dann haben sie ihre mentale Stärke. natürlich auch durch dieses Selbstvertrauen, was sich dann ja auch irgendwann potenziert. Das trägt ja auch dazu bei. Und das Team ist eben auch extrem variabel. Die können also dann auch mal tauschen. Die können auch verschiedene Arten von Handball spielen. Also das macht schon was aus. Und eben dieses in der Crunch-Time nochmal zulegen. Ganz, ganz wichtig.
Ja, und das Ganze müssen sie in diesem Jahr noch genau zweimal auf die Platte legen, bevor es in die WM-Pause geht. Am Donnerstag empfängt der SC Magdeburg den HSV Hamburg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es zum Hinrundenabschluss zur SG Flensburg-Handewitt. Und dann soll die weiße Weste natürlich immer noch möglichst unbesudelt sein.
Heute in der Sportgeschichte.
Mehr als ein Jahrzehnt galt er als unermüdliche Ballmaschine, als Tennisroboter, als fittester Spieler der Tour. Aber am 20. Dezember 1994, da setzte der Rücken dann endgültig einen Schlussstrich unter die Tenniskarriere von Ivan Lendl.
Er hat sich lange gequält, sich auch von immer häufiger und früh Niederlagen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Aber dann ging es nicht mehr anders, auch wenn er sich seinen Rücktritt natürlich als Tennislegende anders vorgestellt hätte.
Ja, er hörte mit 34 auf und eine Woche zuvor, da hatten ihm seine Ärzte mitgeteilt, dass es für seine Rückenleidungen wohl keine Hoffnung auf Besserung geben würde. Allein die Aussicht auf noch schlimmere Schmerzen, wenn er nicht dann tatsächlich den Schläger weglegt.
Naja, also gerade diesen Schläger, ne, dieser alte Adidas-Mühle. Mein Gott, das muss ja, das geht auf den Arm und dann gleichzeitig auf den Rücken. Heute wird es ganz anders laufen mit diesen hochtechnisierten Geräten. Also zu diesem Zeitpunkt aber damals war Lendl schon auf 54 der Weltrangliste abgerutscht. Also weit weg vom Platz an der Sonne, den er ja jahrelang inne hatte.
Ja, und so viel Sägemehl einarbeiten, das konnte auch nicht gesund sein. Ne? Herrlich. Immer der Griff in die Tasche, ja, Sägemehl raus, dann nochmal dran gerochen und dann über den Schläger gegriffen. Also, ja, weiß ich nicht.
Und
also,
ich sage dir, die Platzwarte, gerade bei den Hartplatzturnierten, die haben ihn dafür gehasst. Ich bin ganz sicher.
Das glaube ich auch, wenn ich auf Teppich.
Ja, eben, oder das genau, ja.
Staubsauger holen. Na, aber geboren wurde Lendl in der Tschechoslowakei, wohnte aber schon ab 1981 in den USA und bekam dann 92 auch die US-Staatsbürgerschaft.
Anfangs war er der Champion, der niemanden interessiert, so nannte die Sports Illustrated Lendl nach seinem ersten US Open Sieg, das war 1985.
Aber das änderte sich dann relativ schnell, dann war nämlich irgendwann Ivan der Schreckliche, weil er eben so dominant war, weil er 270 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand. Nur Federer, Djokovic und Sampras standen länger da und Lendl gewann ja auch in seiner Karriere 94 Turniere. 8 Grand Slams waren darunter. 11 weitere Male stand er dann auch in großen Finals von Grand Slams. Und gleich dreimal hatte da ein gewisser Boris Becker das bessere Ende.
Naja, einzig ein Titel in Wimbledon war Lendl nicht vergönnt, obwohl er zweimal im Endspiel stand und viele gute Gelegenheiten für einen Sieg vergab. Doch das Spiel auf dem heiligen Rasen, das lag dem Ivan nicht so richtig gut.
Nee, der dominierte seine Gegner ja gerne von der Grundlinie, aber Serve and Volley, und das wurde damals ja vor allem auf Rasen gespielt, das war nicht seins, da hatte er Probleme. Und dann sollte es nach seinem Karriereende 29 Jahre dauern und dann konnte er mit Wimbledon aber doch noch zumindest indirekt seinen Frieden schließen.
2012 war das, da gab Lendl sein Comeback im Tenniszirkus und zwar als Trainer von Andy Murray. Ein Jahr später gab es dann endlich den heiß ersehnten ersten Wimbledon-Sieg. Also Andy Murray hat ihn eingetütet, aber er als Coach hat dann irgendwie dann doch einen wesentlichen Anteil und irgendwann war es dann doch das Happy End auch für Ivan Lendl.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Auf einem Online-Gipfel der 211 Mitgliedsverbände will die FIFA heute ihren umstrittenen Plan von Weltmeisterschaften im Zwei-Jahres-Rhythmus vorantreiben, wird dabei aber auf Widerstand treffen, davon ist auszugehen, vor allem aus Europa und Südamerika, aber es soll heute auch nur diskutiert werden, noch nicht abgestimmt werden, das wird es dann wohl erst beim nächsten ordentlichen Kongress der FIFA Ende März in Doha.
Oh, ich sag ja bitte. Nicht, ja, wenn sie sonst nichts zu diskutieren haben, aber meine Herren. Naja, also und in der UEFA-Zentrale wird heute mal wieder gelost. Das Viertel- und das Halbfinale in der Champions League der Frauen. Meister und Wiedertabellenführer Bayern München ist ebenso noch im Rennen wie die Vorjahresfinalistinnen des VfL Wolfsburg, deren Kick gestern gegen Potsdam in der Bundesliga war ja abgesagt worden wegen positiver Corona-Tests beim Gegner.
Und welche Lose dann heute in Nyon gezogen werden, darüber halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland natürlich ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, so ihr Lieben, wir sind dann jetzt erstmal raus, wünschen euch ein gesegnetes, ein frohes, ein ganz entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in, ja, ein hoffentlich ereignisreiches und schönes neues Jahr, und dann hoffen wir euch am 3. Januar pünktlich um 7.07 Uhr wieder begrüßen zu können im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und dort gibt's auch in der Zwischenzeit für euch ganz viel Sport für die Ohren. Rund um die Uhr, klickt euch einfach durch, macht es gut, genießt die Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr, lasst euch boostern, wenn ihr noch nicht geboostert seid, oder impfen, wenn ihr es noch nicht seid. Also, jetzt wird's endlich mal Zeit. Wünschen wir uns zu Weihnachten Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Fröhliche Weihnachten!
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.